Station 9, Denkpfeiler, Flugzeughalle. Titel 5, Solange ich lebe, muss ich erzählen. Als Monika Walter-Becker im Rahmen ihres Pädagogikstudiums an der PH Ludwigsburg die ersten wissenschaftlichen Recherchen über das Lager Hailfingen anstellte, stieß sie auf einen Zeitzeugen, der als griechischer Zwangsarbeiter auf dem Platz gewesen war. Eduard Rock-Tabarowski hatte dort auch die Zeit, während der das Konzentrationslager bestand, miterlebt, und er hatte ein phänomenales Gedächtnis.
Wir sind also praktisch in Hailfingen gewesen, also Nebrigen. Von Nebrigen zu Fuß sind wir bis zum der Flugzeughalle marschiert. Das sind drei, vier Kilometer vielleicht. Und da sind wir untergebracht. Und also am anderen Tag alles antreten. Und da hat man Kolonnen gebildet aus 30, 40 oder 50 Mann. Jedenfalls, da kamen auch die Vorarbeiter und haben uns eben dann mitgenommen. Mein Vorarbeiter ist damals Fritz, Familienname weiß ich nicht mehr. Das war von der Firma Herr und Meier in Schwäbisch Hall, eine Baufirma, Straßenbaufirma. Und da sind wir nach dem Flugplatz Richtung Bonndorf so etwa gelaufen. Und da mussten wir dort anfangen, die Straße zu bauen. Das allererste Mal. Und jede Kolonne bekam einen Dolmetscher, sagen wir mal. Ich war Dolmetscher, ich habe immer die Übersetzung mit, so muss er hin, so muss er Karre hinbringen, so muss er Schaufel hinbringen und so weiter. Das war meine Art der Tätigkeit, weil ich Deutsch sprach. Und da habe ich sehr gut Deutsch gesprochen. Ich hatte die Deutsche Akademie in Athen besucht. Ich habe sogar die Schlussprüfungen abgelegt. Und so ging es eine Weile. Der Chef, der war nicht so besonders gut, nicht so besonders schlecht, 50-50. Einmal hat mich sogar nur geschlagen. Und ich habe nachher zu ihm gesagt, es war nicht richtig, was sie gemacht haben, mich zu schlagen.
Von ihm stammten viele der Informationen, die als Zusammenfassung von Monika Walter-Beckers Zulassungsarbeit in einem Sammelband 1978 veröffentlicht wurden. Monika Walter.
In Hailfingen, diese meistens Frauen, teilweise auch Männer, die kannten diesen Zeugen, den ich dort in meinem Buch immer aufführe, der wohl eine Hailfinger Bürgerin geheiratet hatte. Und an ihn haben sie uns wieder verwiesen, aber er war nicht im KZ der jüdischen Gefangenen, sondern er war ein griechischer Zwangsarbeiter. Und dieser Mann war dann bereit, viele, viele Stunden mit uns zu sprechen, und er konnte sich an ganz viele Details erinnern. Die haben wohl diese Insassen der anderen Lager auf diesem Flughafen, die haben wohl doch sehr viel mitbekommen und beobachtet. So fing das Ganze an. Der hieß Rock-Tabarowski. Von dem habe ich diese ganzen Aufschriebe da. Also wir haben ja immer mitgeschrieben, wenn der was sagte. Dann haben wir das getippt und dann haben wir ihm das wieder vorgelegt, ob das stimmt. Weil die waren nicht mit dem Tonband einverstanden. Ne?
Professor Utz Jeckle und Hailfingens Bürgermeister Wolf nutzten seine Erinnerungen für ihre Recherche. 2008 befragten auch Johannes Kuhn und Volker Mall den wichtigen Zeugen.
Hier ist die Küche.
Genau.
Und hier waren wir nachher, das ist die Kantine, hier war Schweinestall.
Ja.
Hier
ja.
ist die Küche.
Ja.
Daneben der Küche ist die Kantine.
Ja.
Und dann die zwei, drei Räume.
Ja.
Und ganz hinten hier war das Wasser drin, also zum Waschen und so.
Ah,
drei,
ja.
drei
ja.
vier. Ja. War ein kleiner Raum, da sind drei, ja. vier Wasserleitungen gewesen und so weiter. Ne? Und hier vis-à-vis, das große, ist die russische Baracke.
Ja.
Und hier ist die Baustelle, die Dings.
Das war die Leitung.
Die Leitung, OT. ja, die OT-Leitung dann, gell?
Ja.
Ja. Und hier war die kleine Baracke, wo man verschiedene Materialien drin hat.
Eduard Rock-Tabarowski konnte und musste erzählen, aber seine Tochter erinnert sich auch an die Kehrseite seines Engagements.
Wir treffen uns hier wegen meines Vaters Eduard Rock-Tabarowski, der damals im Jahr 1944, 45 auf diesem Flugplatz als Zwangsarbeiter ja, mehr oder minder beschäftigt bzw. gefangen war. Und verschleppt wurde aus Griechenland im August 1944. Und deswegen treffen wir uns jetzt hier. Ich weiß nur, der gute Mann wurde nie in Ruhe gelassen. Er wurde immer wieder gefragt, alle paar Jahre kam irgendjemand und können Sie noch mal erzählen, können Sie mal aufzeichnen und eine Beschreibung abgeben und so weiter. Und das war ganz toll, weil er sich seiner Einzigkeit, er war ja nur der Einzige, der übrig war damals, war sich bewusst und er wusste, er schuldete ja der Gegenwart die Geschichte der Vergangenheit so ein bisschen, aber letztendlich hat sich das nicht gut auf seine Gesundheit ausgewirkt. Muss ich jetzt einfach mal so loslassen. Tut mir leid.
Ja.
Er war, wie gesagt, er hat ja nie gesagt, ich mache das nicht. Sondern er hat gesagt, ich mache das, ich erkläre denen alles. Und er hat auch immer gern erzählt, aber letztendlich, weil ganz arg viel aus dieser Zeit eben noch in seinem Körper, in seinem Gedächtnis drin war, ist schon nachher kräftig depressiv geworden. Jedes Mal, nach jedem Termin, den er in dieser Sache absolviert hat, nach jeder Aufnahme, nach jeder Videoaufnahme, nach jedem Termin, nach allem, was er gemacht hat, war immer jedes Mal ist schon ins tiefe Loch der Depression gefallen. Das war nicht immer lustig für uns, ihn wieder aus dem Loch rauszuziehen.
Monika Walter erinnert sich.
Ich weiß, fällt mir ein, zwischendurch hatte ich mal einen Anruf von seiner Frau. Er war sofort bereit und auch immer gesprächig und ich glaube, das musste auch raus aus ihm. Aber seine Frau hat uns zwischendurch mal angerufen, hat uns regelrecht angefleht, nicht mehr zu kommen. Sie hat gesagt, ihr Mann hätte endlich geschlafen und er würde jetzt wieder nicht mehr schlafen. Das käme alles wieder hoch. Und wir haben ihn dann gefragt und er hat aber gesagt, er ist froh, dass er es erzählen kann. Er will das erzählen. Ich glaube, auch der ist immer wieder geblockt worden. Einfach weil man gesehen hat, wie Menschen, die darüber gesprochen haben, die selbst betroffen waren, wie die leiden gleichzeitig immer noch. Und dann hat man wahrscheinlich häufig auch gedacht, lieber nicht dran rühren, es tut weniger weh.
Aus der Perspektive der Tochter?
Wir haben oft, meine Mutter hat auch gesagt, Mensch, jetzt sag halt doch mal, dass es nicht mehr geht. Nein, sagt er, solange ich lebe, muss ich einfach erzählen. Ich muss das. Es war seine Art auch der Aufbereitung, der Verarbeitung von dem Ganzen. Aber es war gesundheitlich nicht gut. Nicht gut. Aber es war natürlich auch, da kann ich mal von Griechenland, nachdem er verschleppt wurde im Jahr 1944, kam er ja erst in ein KZ in Haidari in Griechenland. Wo er erst mal, ich weiß nicht, 14 Tage, ich weiß nicht, wie lange die da waren, also die beiden Geschwister. Und ich weiß, das war praktisch auch das Ganze, was seine Depression auslöste. Und auch jedes Mal halt wieder zurückkam, wenn er mit diesem Thema behaftet war. In Haidari gab es den Chef, glaube ich, vom KZ, der ist alle paar Tage oder jeden Tag hat er sich auf den Stuhl gesetzt, eine Papiertüte auf den Kopf sich gestülpt, zwei Löcher reingemacht für die Augen und dann musste die ganze Gefangenschaft, alle Gefangenen mussten an ihm vorbeilaufen. Er saß da und guckte durch diese Löcher der Tüte auf die Gefangenen und sie mussten ihn angucken. Und dem er in die Augen sah, der hat den anderen Morgen nicht mehr erlebt. Jetzt wenn sie da alle paar Tage an diesem Mann vorbeilaufen müssen und sie nicht wissen, bin ich jetzt dran? Bin ich morgen dran oder in ein paar Tagen dran? Meinem Vater wurde nie in die Augen geschaut, sonst gäbe es mich nicht. Aber das war natürlich ein Trauma. Das war für meinen Vater, der mit 14, 15 da das erlebt hat, war das ein Trauma bis zuletzt, kann man sagen. Und zwar insofern, dass er bis zum Schluss, sogar im Krankenhaus, wo er am Schluss noch lag, dann natürlich war er völlig hinüber, da hat er also wirklich nur noch Angst gehabt um sich, um mich, um alles. Aber bis kurz vor dem Krankenhaus, immer ab 3 Uhr, bekam er Angst. Da hat er praktisch diese ganze Angst von damals nochmal durchlebt. Nicht, dass er sich das vielleicht vorgestellt hätte, weiß ich nicht, hat er mir auch so nicht erzählt. Aber irgendwann hat er halt mit dem Ding rausgerückt. Denn um die Zeit immer scheint es wohl gewesen zu sein, dass es diese Sache war, dass er da saß und die Leute an ihm vorbeilaufen mussten. Und deswegen immer so ab 3 bis abends, kann man sagen, bis um 7 oder 6, hat er diese Ängste kamen in ihm hoch. Mein Vater war ein sehr mutiger und sehr disziplinvoller Mensch, der, egal wie krank er war, der konnte sich hinsetzen, seine Sachen schreiben, seinen Job machen, aber immer nachmittags, da hat es einen Reigrisse. Und vor allem dann, wenn er am Schluss dann, wo meine Mutter nicht mehr da war und er dann eben gewartet hat bis endlich um 4. Wir haben 4-mal am Tag miteinander telefoniert, ich im Geschäft, er zu Hause, und war jedes Mal wie neugeboren, wenn er gehört hat, mich gibt's noch. Mir ist nichts passiert, mir geht's gut. Und natürlich andersrum auch nicht besser. Aber das hat mich natürlich dann auch belastet, aber ich habe es halt auch ihm zuliebe gemacht. Ich habe sehr viel ihm zuliebe gemacht, weil ich wusste, wenn ich einmal auf den Tisch schlag, dann ist der Mann in den nächsten 5 Minuten tot. Oder halt irgendwie pflegebedürftig, ich weiß ja nicht. Und ich wollte einfach mir auch nichts vorwerfen lassen, dass ich schuld bin an irgendwelchen Dingen, die ihm irgendwie noch mehr zu schaffen machen würden. Nee, also das sind einfach so die Nachwirkungen, die er von damals hatte, bis zuletzt, kann man sagen. That's it. Ja.